Inspirities, dein Podcast für mehr Inspiration und Empowerment im Alltag. Gespräche über Mutausbrüche, Gedankenexperimente und Verbundenheit. Emotional, ehrlich, enttabuisierend.
Wieder eine Push-Nachricht, hier eine Schlagzeile, da die 19. Nachricht in der WhatsApp-Gruppe. Noch ein neues Reel, das ich angucken kann. In Zeiten, in denen ständig die Rede von Erreichbarkeit und Sichtbarkeit ist, spreche ich heute mit Sabine Weiß über die Kraft des vermeintlichen Unsichtbarseins. Sabine, du gehst seit 2021 unter Female Abundance dafür los, dass vor allem Frauen erkennen, wie wertvoll es sein kann, ihre eigene Bildschirmzeit auf dem Smartphone zu reduzieren, drastisch zu reduzieren tatsächlich. Du hast Pädagogik und Kommunikationswissenschaft studiert, du bist systemische Coachin und wenn du in deinem Programm oder auch auf Instagram davon sprichst, dann ist das, was ich jetzt so weiß, nicht nur einfach so dahergesagt. Das ist nicht nur eine Methode oder ein Vorschlag, sondern es ist vor allem eine ganz persönliche Erfahrung, weil du eine ziemliche Kehrtwende auch in deinem eigenen Alltag beruflich und privat hingelegt hast. Kann man das so sagen?
Vielen Dank erstmal für deine Einladung für den Podcast, liebe Sarah. Ich fühle mich total geehrt, was du gerade über mich erzählt hast. Und ja, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Ich habe ja vorher auch schon mit Frauen gearbeitet, war als Mentorin und als Coachin tätig und habe dann über eine wirklich persönliche Erfahrung festgestellt, okay, ich möchte was Neues gründen und habe dann Female Abundance gegründet und festgestellt, weibliche Fülle, also meine Mission, dass wir als Frauen unsere Lebenszeit vor allem mit Leichtigkeit und mit schönen Dingen, die wir schön finden, füllen sollten, da kann ich einfach bei der Handynutzung nicht wegschauen, weil uns das so unfassbar unfrei macht. Genau, und das habe ich eben bitter an mir selber erfahren müssen. Ich hatte die letzten Jahre alles gegeben in meinem Business und was soll ich sagen, irgendwann war ich total überarbeitet. Alles andere wäre an der Stelle gelogen. Ich habe wirklich ständig am Handy gehangen, ich habe ständig noch Content kreiert. Ich habe ständig Menschen geantwortet zu sämtlichen Nacht- und Tageszeiten, am Wochenende, unter der Woche. Ich wollte für alle da sein. Ich habe alle meine eigenen Grenzen an Pausen überschritten. Ich hatte auch dann natürlich irgendwann körperliche Beschwerden, so wie man es schön googelt, so Handyfinger und Kopfschmerzen und Augentränen und das volle Programm. Und habe dann festgestellt, okay, was wir vielleicht alle irgendwann feststellen, wir haben super viele Tipps auch aus unserer unserer Erfahrung, unseren Ausbildungen und wenden die bei uns selber am allerwenigsten an. und das war der Punkt für Female Abundance. Okay, ich wende es erstmal an mir selber an und dann geht's los mit dem Thema.
Und wie oft warst du am Handy? Kannst du das? Du warst ständig am Handy, aber hast du Zeitenspannen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Stunden du am Handy warst, wenn man es hochrechnen würde?
Ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es war schon wenig, wenn es 8 Stunden am Tag waren. Mhm. Und das war ja jetzt nur Smartphone-Zeit. Ich habe ja auch noch ein MacBook, an dem ich ja auch noch war. Und dazu eben zu allen Tages- und Nachtzeiten. Und
hast du es getrackt dann? Also, dass der Zeitpunkt wahrscheinlich war, dass du sagst, so dieser Schritt, wenn man eine Erkenntnis oder eine Vermutung hat, muss man es ja erstmal so verifizieren oder erstmal herausfinden, ist dann schon so dieses Tracken wahrscheinlich so den Finger in die Wunde legen gewesen.
Ich habe gar nichts aktiv getrackt. Also ich habe natürlich irgendwann gesehen, deine Bildschirmzeit diese Woche und so weiter lag bei 9 Stunden und dachte mir so, okay. Es war eher so, dass mich die körperlichen Beschwerden wirklich irgendwann in die Knie gezwungen haben und auch dieses Gefühl, dass ich überhaupt nicht in meiner Mitte bin und gar nicht mehr weiß, was ich selber will. Und ich habe quasi nie was aktiv vorher getrackt und dann festgestellt, okay, meine Analyse sagt, ich muss was ändern, sondern ich wurde zu diesem Punkt gezwungen. Und genau das ist ja jetzt die Motivation. Ne? Also, dass viele Frauen, die auch schon in die Richtung gehen, bevor es wirklich alle Bereiche um sie rum irgendwie zerstört, wir vorher schon dagegen steuern können und unser Leben in die Hand nehmen können. Genau. Weil natürlich je schlimmer es auch körperlich ist, desto krasser muss der Cut sein. Und bei mir war der Cut ja wirklich Social-Media-Apps alle vom Handy löschen. Und ich glaube, ich war 5 Wochen, hatte ich eine Bildschirmzeit von unter 20 Minuten pro Tag. Also komplett raus.
Wie sehr verbindest du dann so hohe Bildschirmzeiten, die jetzt wirklich, also bei dir richtig drastisch waren für dich? Also körperliche Auswirkungen sind, ich finde, das ist so ein ganz deutliches Stoppsignal ja auch. Aber auch, man kann ja schon ganz ehrlich manchmal ein bisschen Gänsehaut kriegen, wenn man sich überlegt, dass man 2 Stunden am Handy, und es geht ja auch wirklich, wir fangen ja mal nur mit dem Handy an und dann summiert sich das ja auch mit allen anderen Bildschirmen noch. Selbst wenn man da quasi das hochrechnet, wie viel das in der Woche, wie viel das in einem Jahr ist. Also wie sehr verbindest du so hohe Bildschirmzeiten mit einer Medien- oder einer Handysucht?
Also vorweg, natürlich kann ich jetzt keine Suchtberatung geben als Therapeutin. Falls sich jemand zuhört und das Gefühl hat, es ist wirklich schon ganz, ganz akut, bitte begebt euch da in professionelle Hände. Das ist jetzt kein Thema, was wir eben einfach nur mal so leicht mit "ich lege morgen mein Handy weg" wieder klären können, sondern hier geht es ja wirklich um ernste, ja, psychische und auch physische Zustände. Und zu den Stunden, die du gerade gesagt hast, das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt, denn wenn wir das mal hochrechnen, wir sind zum Beispiel, und das ist jetzt noch ganz wenig, 20 Minuten am Morgen und 20 Minuten am Abend, sagen wir mal, in Instagram. Also 40 Minuten am Tag, das ist ja noch wirklich wenig. Dann sind es aber in einem Monat, rat mal.
Stunden, nein, ich bin ganz schlecht im Hochrechnen, warte.
20 Stunden in der Woche bei 8 Stunden.
Genau, sind wir in der Woche bei 8 Stunden ungefähr, ja, wenn es fast eine Stunde ist, ja.
20 Stunden im Monat, überleg mal, was wir da alles machen könnten. Das ist der Wahnsinn, ja.
Aber manchmal findest du es wirklich, also ich finde jetzt auch, die 20 Minuten, die schrecken mich jetzt nicht insofern ab. Ich glaube, das liegt auch darin, dass ich selber für mich entschieden habe, ich bin mit 35 Minuten, also nach 35 Minuten fängt mein Handy an zu meckern quasi am Tag, wenn ich auf Instagram bin. Das hat jetzt WhatsApp und alles noch ausgeschlossen. Also es ist jetzt erstmal nur Instagram, aber Instagram ist einfach mein Hauptmedium, auch zwecks Beruf. Und ich habe so für mich beschlossen, dass ich damit fein bin. Also auch wenn ich mir überlege, wie viel Lebenszeit ich sozusagen damit vergeude, habe ich entschieden, dass ich damit voll klarkomme. Und ich glaube, deshalb hat mich das nicht schockiert. Aber natürlich wissen wir beide, dass 20 Minuten am Handy die wenigsten Erwachsenen überhaupt noch erreichen. Also ich würde behaupten, man kann locker mal 2 rechnen. Vor allem bei den 30 bis oder bei den 20 bis 50-Jährigen locker. Mhm. Wahrscheinlich sogar mal 3.
Da sagst du auch was ich gleich nämlich auch sagen wollte. Und zwar, du hast jetzt gesagt, bei den 30-Jährigen zum Beispiel, 20- bis 30-Jährigen. Und das Verrückte ist, dass es zum Thema so Handynutzung nicht so viele Studien für Erwachsene überhaupt gibt, als ob quasi die Schädlichkeit mit 19 Jahren aufhören würde. Dabei sind ja gerade Erwachsene, die ganz, ganz viele erwachsene Bedürfnisse haben, natürlich auch darüber diese Bedürfnisse auf Social Media zu befriedigen.
Findest du es dann einen Unterschied, ob wir quasi, weil wir uns vor die Glotze hocken, wir machen uns was an, wir machen uns eine Netflix-Serie an, wir landen im blödesten Fall, wie ich ganz oft, immer wieder bei der gleichen Serie, ich gucke zum 5. Mal die gleiche Folge an. Dann sitze ich ja auch locker mal 2 Stunden abends vorm Fernseher. Wo ist für dich der Unterschied zwischen Handy und Fernseher? Oder gibt es da gar keinen?
Darf ich noch kurz was zu dem vorher sagen?
Ja, klar.
Ich glaube, ich muss noch einen Satz zu deiner Frage sagen. Generell ist es nämlich so, dass sämtliche Studien, also auch die schon vor 10, 15 Jahren zum Thema TV-Konsum von Kindern veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Inhalte eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Also ist egal, ob die Sendung mit der Maus schauen oder was sehr viel Aufgeregteres, sondern dass die hohe Zeitdauer der Nutzung an sich so schädlich ist. Und das finde ich ganz, ganz spannend, denn es geht wirklich mehr über diese Zeit und nicht darüber, immer zu sagen, ja, ich mache hier was ganz Besonderes auf Instagram, sondern es geht mehr darum, passiv mit einem Bildschirm zu tun zu haben über eine gewisse Zeit. Und das betrifft uns Erwachsene ja natürlich auch.
Aber macht es dann den Unterschied, ob ich jetzt abends 2 Stunden vorm Fernseher sitzt oder 2 Stunden vorm Handy? Oder ist es letztendlich das Gleiche, weil wir vor dem Bildschirm sitzen und uns halt berieseln lassen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das ganz einfach so beantworten kann. Aber natürlich spielt zum Beispiel die Größe des Bildschirms ja eine Rolle, gerade für unsere Augen, Dann kommt natürlich noch dazu die Körperhaltung. Also wenn du zum Beispiel eine sehr gesunde, wohltuende Körperhaltung beim TV-Schauen einnimmst, dann ist es in dem Punkt auf jeden Fall ja schon mal weniger schädlicher als so diese croissant-gekrümmte Haltung vom Handykonsum. Und generell denke ich, dass die Zeit, die wir passiv vor diesen beleuchteten Geräten verbringen, natürlich der schädlichste Faktor ist. Also das heißt, egal wie groß und ob das jetzt Netflix ist oder ob wir einen Beitrag posten. Und ich habe im Januar eine Umfrage gemacht zu dem Thema, so mein Handy und ich. Und die 65 Frauen, die teilgenommen haben, die haben zum Beispiel unter anderem auch angegeben, dass sie das Smartphone ja dann nicht stressen würde, wenn sie es in ihrer Me-Time verwenden. Also zum Beispiel abends, was ja dann auch sein kann, dass man darüber Netflix schaut. Und da muss ich leider was aufdecken, denn das Problem, dass sie das als Entspannung dann wahrnehmen und sagen, es stresst sie nicht, das zeigt leider eigentlich eher die Sucht und die Ernsthaftigkeit der Situation, der wir am Handy ausgesetzt sind. Denn es ist nicht wirklich möglich, sich mit sozialen Netzwerken zum Beispiel zu entspannen. Also diese Bildschirmnutzung, dass die entspannend ist, das ist leider ein bisschen eine Illusion. Also das Schlimme ist, dass wir inzwischen schon so aufgewachsen sind, dass Internet und Social Media ja nicht nur Unterhaltungs- und Ablenkungsfunktion für uns haben, sondern dass wir und gerade jetzt eben auch unsere Kinder und alle, die jetzt Jugendliche sind, wirklich von klein auf lernen, ja Probleme mit Bildschirmen zu umgehen. Und
du meinst Gefühle, dass wir uns Gefühle da abholen wollen.
Genau, quasi genau.
Auch, dass wir uns da genau, also, dass wir sind traurig, ja. Wir suchen uns tröstende Worte, wir sind gestresst, wir wollen uns davor setzen und einfach nur entspannen. Also quasi so dieses Grundbedürfnisse erfüllt haben wollen quasi.
Genau, genau. Und das heißt, dieser Clou, warum wir denken, uns entspannt ist, auf einem beleuchteten Bildschirm zu sparen und nichts zu tun, ist, also dazu muss ich noch kurz sagen, es gibt Studien, die zeigen, dass wir weniger Gehirnzellen zum TV-Schauen brauchen als zum Schlafen. Denn in der Schlafenszeit, zumindest in den Traumphasen, verarbeiten wir ja Dinge. Ich finde, das ist schon sehr vielsagend. Und vielleicht fühlt sich deshalb auch wie Entspannung an. Aber es ist quasi so, dass der Verstand sich einfach nur, in Anführungsstrichen, leider daran gewöhnt, dass wir bei einem Konflikt oder ja bei irgendwelchen Bedürfnissen ja in soziale Medien fliehen. Und es ist dadurch eben nicht diese richtige Entspannung, so wie Entspannen auf Pinterest, sondern es ist eine Gewöhnung an diese Dopaminausschüttung.
Aber ist Entspannen auf Pinterest entspannen? Kann man auf Pinterest eher entspannen als auf Instagram?
Ich habe das auch immer wieder gehört, ja, dass wir sagen, ja, ich suche mir da abends Inspiration und das entspannt mich.
Und tatsächlich würdest du auch sagen, dass das quasi, also ist es mehr Entspannung oder gilt es als Entspannung, wenn ich auf Pinterest bin, statt auf Instagram zu sein? Also würdest du sagen, Pinterest wäre erlaubt?
Ich glaube, so wie du es auch vorhin gesagt hast, mit deiner Zeit, die du am Handy verbringst, ist immer die Frage, was ist noch ein weiterer Nutzen, den wir daraus ziehen? Also zu sagen, wir werfen das Handy jetzt weg, wissen wir alle, dass das gerade keine Lösung ist. Trotzdem ist es aber, wie gesagt, so, es ist nicht Entspannung in dem Sinne, was unser Körper, unser Gehirn wirklich an Entspannung, ja, ich sag mal, verbucht. Also wir denken es wirklich nur, dass es uns entspannt.
Das heißt, das Bedürfnis ist danach eigentlich gar nicht erfüllt.
Ja.
Und ich habe ja trotzdem das Gefühl, es ganz vielen von uns geht so, dass sie arbeiten und arbeiten und das, wo er selber gesagt hat, so irgendwie auch die Grenzen, gerade auch im Homeoffice zwischen beruflichem und privaten, die verschwimmen ja immer mehr. Das ist Vorteil und Nachteil zugleich, auch von der Flexibilität her. Und trotzdem begegnet einem irgendwie immer wieder im Austausch oder auch in der eigenen Selbstwahrnehmung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass man immer wieder denkt, boah, ich habe eigentlich gar nichts geschafft. Woher kommt denn dieses Phänomen? Oder ist das gar kein Phänomen, sondern ein Eindruck, der die Wahrheit entspricht sozusagen?
Auch das hat natürlich viele Gründe. Und einer davon ist, dass uns natürlich die Menge an Arbeit, also wenn wir sagen, wir arbeiten viel statt wenig, was man ja auch nur schwierig messen kann, aber sagen wir mal an der Anzahl der Stunden, dass uns die Anzahl der Stunden ja gar nicht produktiver macht. Also das Gefühl, wir haben was geschafft, sondern dass es uns produktiv macht, ein System zu finden, was für uns funktioniert, was aus Pausen, aus Fokuszeiten, ja aus Stille und aus Batterieaufladen zusammengesetzt ist. Also quasi ohne Pausen sind wir nicht produktiv. Und ganz oft denken wir eben, viel hilft viel. Und das ist genau das, was uns sehr unproduktiv macht. Und dazu kommt, dass Multitasking natürlich immer noch viel zu sehr im Trend ist. Dabei bringt es leider rein gar nichts. Das bedeutet, wir werden zwar sehr, sehr gut darin, mehreres in Anführungsstrichen gleichzeitig zu tun, also richtiges gleichzeitig tun gibt's nicht, sondern wir lernen nur manche Dinge abwechselnd, sehr, sehr schnell abwechselnd zu tun. Und darin können wir natürlich auch immer besser werden, zum Beispiel lesen und Zähne putzen vielleicht gleichzeitig. Irgendwann sind wir da drin richtig geübt. Und das Problem ist aber, dass wir dadurch eben denken, wir sind produktiver. Also wir schaffen mehr. Und es gibt keine Studie, die das bestätigt. Es gibt keinen Befund, der das leider sagt, außer dass wir das vielleicht fühlen. Und das Einzige, was uns da rausbringt, ist, ja, das zu verstehen und festzustellen, dass die Aufgaben hintereinander auszuführen, das Einzige ist, was uns wesentlich konzentrierter macht, wie wir viel mehr schaffen und das auch noch besser. Und quasi alles andere ist leider eine Illusion, die ich an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zerstören muss.
Also ich habe sogar gelesen, dass Multitasking weder bei Frauen noch bei Männern wissenschaftlich bestätigt nicht möglich ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Erkenntnis auch schon gibt. Mhm. Also rein einfach wissenschaftlich begründet von unseren Hirnsynapsen oder was auch immer, soll es nicht möglich sein. Ja, genau. Ich glaube, es ist auch was, wo wir in unserer Leistungsgesellschaft uns einfach schönreden wollen, dass etwas möglich ist, was aber weder gesund ist, noch uns tatsächlich im Gesamten gesehen schneller an unser Ziel bringt wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ich finde auch, dass zum Beispiel, dass man sagt, Frauen sind multitaskingfähiger, ist ja eher toxisch, weil das bedeutet, hey, ich erwarte von dir, du machst alles gleichzeitig. Als Mama, so als hättest du 8 Arme, so Kind und Kochen und Arbeiten und alles Mögliche gleichzeitig. Und das ist nicht nur toxisch, sondern wie gesagt, wie du auch gesagt hast, Multitasking gibt es nicht. Das heißt, wenn dann Task-Switching, also dass wir eben sehr, sehr schnell in bestimmten Aufgaben wechseln. Aber ja, es ist nicht möglich, 2 Dinge wirklich gleichzeitig zu tun.
Aber hast du eine Erklärung dafür, warum wir sofort, wenn das Handy piepst oder auch hier am Mac, das wo wir am Rechner, wenn wir sitzen und dieses Outlook-Zeichen aufploppt oder das Mail-Postfach, warum wollen wir immer sofort und so schnell wie möglich antworten?
Ich denke, in so einer Situation kommt ganz, ganz viel zusammen. Menschen sind ja soziale Wesen und wir wollen akzeptiert werden. Das wollen wir irgendwie alle. Und die Konversationen, zum Beispiel im Messenger, die haben einen Faktor, über den irgendwie niemand spricht und den ich aber, als ich es gemerkt habe, als es mir auch damals so schlecht ging, total schlimm fand. Und zwar diese Messenger oder auch so alle Mails in einer Liste, die nehmen uns die Entscheidung zu überlegen, was ist dringend, was ist wichtig und was ist weder dringend noch wichtig. Die nehmen uns diese Entscheidung, eine Hierarchie an Antworten einzubauen. Das heißt, es geht ja immer nur danach, oben ist, was als letztes kam. Und das heißt, alles ist einfach gleichermaßen präsent. Und das suggeriert uns natürlich, dass alle diese Menschen jetzt genau auf eine Antwort von uns warten. Ja, und das ist nur das Design der App. Also das heißt, du weißt ja eigentlich, die haben dir die Rechnung standardmäßig rausgeschickt und zum Beispiel, da tut sich jetzt über die nächsten 3 Tage eh nichts mehr. Oder du weißt, deine Freundin, die guckt eh erst wieder morgen früh in ihren Messenger und will wissen, ob du mitgehst. Aber die App, die rückt quasi alles in dieses System, was nach dringend und wichtig klingt.
Vielleicht auch nicht nur nach dringend und wichtig, sondern auch nach Achtung, wenn du es jetzt nicht beantwortest, dann ist es so weit weg, dass du es auch in deinem Kopf einfach nicht mehr findest.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ist perfekt, ja. Und zwar, dass Menschen natürlich auch Dinge nicht gern unbeendet lassen. Also das ist das, das ist der zweite große Grund. Wir wollen gern etwas abschließen. Und das geht nicht, wenn wir noch immerzu an diese Nachrichten denken. Und unser Gehirn kann überhaupt nicht damit umgehen, wenn wir diese offenen Tabs haben. Im Sinne von, die sind für unser Gehirn offen, wenn wir nicht wissen, wann wir weiter daran arbeiten. Das heißt, alles, wo wir keinen Termin haben, wo wir nicht mit uns selber ausmachen, hey, ich schaue morgen um 10 Uhr wieder rein. Alles, wo du nicht diesen Zeitpunkt deinem Kopf gibst, alles, was keinen neuen Zeitpunkt hat, wo du es wieder aufgreifst, wird die ganze Zeit immer präsent bleiben. Also dein Gehirn lässt dich quasi erst los, wenn es dich nicht mehr permanent dran erinnern muss, wenn du quasi ja entschieden hast, wann du wieder daran denken möchtest.
Das heißt, es gibt keine Reset-Taste, sondern eigentlich nur die Senden-Taste.
Genau.
Aber es ist schon verrückt, weil irgendwie, ich frage mich immer wieder, warum es uns so sehr, wir kommen ja dann auch so schnell in so Selbstzweifel. Also ist das Nächste, dass wir dann anfangen, uns zu vergleichen oder denken, der schafft es immer viel besser. Und gerade auf Social Media sind wir ja in diesem, da sieht es wieder schon so gut aus, so aufgeräumt, schon wieder ein Post zu dem Thema. Also so dieses Vergleichen ist ja ganz, ganz angesagt sozusagen, fast schon im Trend, ohne dass wir irgendwas dafür können. Und manchmal wundert mich das, weil ich auch trotzdem das Gefühl habe, dass wir in einer Zeit leben, in der Glaubenssätze wie ich bin genug, jede und jeder ist einzigartig, anders sein ist mehr als in Ordnung, ist sogar gewünscht. Also eigentlich sind die ganzen Erkenntnisse ja präsent, auch in einer Zeit, wo wir uns viel mit Persönlichkeitsentwicklung befassen. Und trotzdem geraten wir irgendwie immer wieder in den Strudel, uns zu vergleichen. Also irgendwo ist für mich da, widerspricht sich das manchmal. Wie kannst du dir das erklären?
Ich denke, dass unser Gehirn, unser System einfach in einer Zeit, wo wir ein absolutes Überangebot ja durch die Globalisierung an Informationen haben, dass unser Gehirn da einfach keine Chance hat, sich nicht zu vergleichen. Also wir sind ja permanent diesen Bergen an Infos ausgesetzt und wir haben permanent dieses Überangebot überhaupt an Dingen, die nicht wir selber sind. Also das heißt, wir können ja unendlich, in Anführungsstrichen, unendlich vielen Influencern auf Instagram folgen, zum Beispiel. Wir können unendlich lange auf Pinterest nach Inspirationen suchen. Und es ist ein völlig normales Bedürfnis von Menschen, sich einordnen zu wollen. So, hey, wer bin ich eigentlich und bin ich so wie andere? Und das Problem ist, dass allein schon die Menge an Meinungen von anderen uns selbst zu klein wirken lässt. Also wir haben quasi ganz oft einfach ja keine Chance und schneiden da schlechter ab, weil wir einfach schon natürlich nur eine Person sind. Und wenn wir zum Beispiel zwei Storys schauen, also von zwei verschiedenen Personen, dann steht es ja schon 2-1 gegen unsere eigene Meinung. Also es ist quasi kein Wunder, dass wir uns eher kleiner fühlen, wenn wir sehr viel Social Media konsumieren.
Also wir sind ständig auf der Suche nach unserer eigenen Identifikation eigentlich.
Ja, genau. Wir wollen ja auch dazugehören oder wir wollen Dinge finden, die uns etwas erlauben, die uns Mut zusprechen. Und diese Suche, dass die zu so einem Sog wird oder auch zu so einer Sucht, das wiederum ist einfach das Design der App. Also jeden Tag überlegen sich Entwickler ja neu. Okay, wir haben einen Konzern, wir wollen Werbung an Dritte verkaufen und brauchen dafür Aufmerksamkeit. Wie machen wir das möglichst schlau? Wie gehen wir in die Grundbedürfnisse von Menschen rein, damit die noch länger bei uns bleiben?
Aber das heißt, ich weiß, du hast früher ja auch viele Frauen, ich glaube jetzt immer noch auch begleitet, nicht nur beim Thema Handy, sondern auch beim Thema Gründung. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es ja schon ein Riesenvorteil auch in der Welt der Startups und Gründerinnen, sich dort eine digitale Visitenkarte, eine ständig wachsende digitale Visitenkarte anzulegen. Heißt es, du rätst eigentlich mittlerweile davon ab, soziale Medien zu nutzen beruflich?
Das ist eine super Frage. Ich denke, was eben auch so meine Mission ist, einfach nur mehr ins Bewusstsein zu rücken, dass egal um welches Thema eigentlich gerade geht, was wir persönlich haben, was wir beruflich haben, wo wir wachsen möchten und uns entwickeln wollen, immer ins Bewusstsein zu rücken, welche Funktion oder welche Aufgabe gerade dieses Telefon, diese Apps für uns übernehmen und herauszufinden, wann es uns, also wie oft es uns nicht gut tut, wie oft wir auch passiv dieses Gerät nutzen oder diese App und wann wir eigentlich die Führung übernehmen. Also wann wir aus der Abhängigkeit rausgehen, wenn wir sagen, hey, ich nutze das aktiv, so wie du es natürlich wahrscheinlich auch oft nutzen wirst. Du sagst, hey, ich kommentiere die Kommentare, die meine Follower zum Beispiel hinterlassen. Ich poste was aktiv.
Und da bin ich am schlechtesten drin, Sabine. Da kennst du mich nicht. Wenn
ich jetzt siehst du so kommt rüber, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau. Also, dass wir wirklich einfach nur mehr ins Bewusstsein rücken, wie nutze ich gerade dieses Gerät, um dann nicht verwundert zu sein, dass gerade wenn wir gründen, uns super klein fühlen und so, als ob es bei allen anderen viel schneller gehen würde.
Du würdest sogar sagen, es ist gerade in dieser nicht nur privaten Ebene, sondern auch dann, wenn wir uns beruflich weiterentwickeln wollen, auch dann tatsächlich ein Punkt, wo wir im Blick halten müssen. Es lohnt sich nicht dann zu sagen, boah, ich starte jetzt durch, ich bin drei Stunden am Tag auf Instagram, damit ich mir da voll krass die Follower aufbaue. Bringt da auch nichts, deiner Meinung nach?
Genau, ich denke, es ist wie bei allem, wenn wir ein Ziel haben, das natürlich auch wichtig ist, so eine Art Strategie zu haben oder so ein roter Faden oder sowas. Was wollen wir denn erreichen? Also zum Beispiel, wollen wir überhaupt einen Social-Media-Kanal haben? Wo wollen wir sichtbar sein? Wer bringt uns da weiter? Wer ist ein Multiplikator? Und ganz oft merken wir, dass nur vor allem viele Entscheidungen wichtiger sind, also wirklich mal was zu entscheiden und zu sagen, okay, ich mache jetzt das und das nicht, uns natürlich viel weiterbringt, als einfach nur wahllos von einem Tag auf den anderen immer wieder zum Beispiel in diese ich muss ganz viel Content kreieren Falle zu fallen. Ja, das passiert ja vor allem dann, wenn wir keine Strategie haben, wenn wir nicht sagen, hey, ich poste jetzt 5-mal die Woche etwas und ich setze mir dafür ein Zeitfenster, wann ich das vielleicht vorbereite und auch ganz klare Zeitfenster, wann ich nicht in diesen Apps bin. Und je mehr wir eben so ein übergeordnetes Ziel haben, so eine Strategie oder so einen Leitfaden, desto leichter fällt es uns eben nicht, dann in diese Fallen zu fallen.
Sabine, ist doch ganz oft so, dass wir irgendwelche Dinge in unserem Leben haben oder auch einfach immer wieder ungesundes Essen zu uns nehmen. Wir wissen, es würde uns viel besser gehen, wenn wir morgens eine Runde Yoga machen, als dass wir uns mit einer Schüssel Cornflakes vors Morgenmagazin setzen. Was weiß ich? Wir wissen ganz vieles. Wir wissen, wenn uns der Beruf nicht erfüllt. Und trotzdem fällt es uns Menschen wahnsinnig schwer, in die Umsetzung zu kommen, in die Veränderung. Was ist dein Tipp, vielleicht jetzt auch einfach als Coach zu sagen, ich pack's jetzt an, ich komme in diese Umsetzung, die so wahnsinnig schwierig ist zu erreichen?
Also, es ist vor allem so, dass wir genau dann anfangen, etwas zu verändern, wenn dieser Schmerz dessen, dass wir stagnieren, dass alles gleich bleibt und diese Situation, die wir gerade haben, wenn der größer ist als die Angst vor etwas Neuem. Also wenn der Glaube, es muss doch was Besseres geben, wenn der größer ist als diese Angst, dass vielleicht sich nie was ändern wird, wenn das quasi wie so umkippt. Und das Problem ist, Veränderung bedeutet immer, dass logischerweise etwas anders ist als bisher. Das heißt, anders als irgendwas, was wir kennen, egal wie klein, wir müssen irgendwas anders machen als vorher. Und unser Gehirn ist ein totaler Energiesparer. Wir brauchen 80% unserer Gehirnkapazität so am Tag, also wenn das jetzt eine Batterie wäre, 80% von dieser Batterie für die bewussten Entscheidungen. Und dadurch ist unser Gehirn, also 80% und 20% nur für alles, was so mal abläuft, automatisiert. Und unser Gehirn ist deshalb ein totaler Fan von einem System, in dem alles automatisiert ist, in dem alles einfach so abläuft, in Gewohnheiten zum Beispiel. Und das heißt, um Veränderung einzuleiten, brauchen wir eine Entscheidung, also etwas Bewusstes, um dann bewusste neue Schritte zu gehen, die natürlich, und das ist ja das Ziel, irgendwann auch automatisiert sind. Also bis wir ganz gewöhnt sind, zum Beispiel ja, Instagram am Wochenende zu löschen, bis wir gewöhnt sind, früh 5 Minuten Yoga zu machen. Das ist der beste Fall. Und dann kostet uns ja quasi diese Veränderung nur noch weniger Energie. Und Bewusstsein kostet uns eben sehr viel Energie. Und wer erfolgreich ist und ständig wächst, der ist einfach besonders gut darin, ja, sich immer wieder bewusst zu machen, egal wie ungewohnt er sich anfühlt, dieses berühmte komfortabel außerhalb der Komfortzone fühlen.
Das heißt, jeder, der sich jetzt ein bisschen angesprochen fühlt und denkt, ich würde gerne was verändern, da reicht schon, wenn er den Podcast jetzt vielleicht gerade abends hört oder nachmittags, ganz egal, und einfach entscheidet, wenn jetzt aus ist, wenn jetzt die Outro-Musik läuft, dann lege ich mein Handy eine Stunde in Flugmodus weg. Dann wäre es schon ein Anfang. Und wenn er das morgen zur gleichen Zeit wieder macht und übermorgen wieder, dann sind es schon kleine Schritte in Richtung Umsetzung wahrscheinlich.
Genau, es ist ein super Beispiel, denn was uns auch sehr viel Energie kostet, ist diese Zeit vor der Entscheidung. Das ist ja auch genau das, wo Prokrastination entsteht. Bevor wir etwas entscheiden, ist immer alles so anstrengend. Der Blick auf die To-Do-Liste, dieses Gefühl, das noch nicht abgearbeitet zu haben, das ist ja das, was uns so stresst und nicht dann die Aufgaben abzuarbeiten. Das heißt, je öfter wir üben, ich entscheide jetzt einfach, desto mehr Zeit haben wir danach und desto leichter kommen wir in die Veränderung.
Ich wünsche uns allen Veränderung, immer wieder zum Positiven. Jetzt haben wir vorher auch von körperlichen Auswirkungen gesprochen. Wenn jetzt jemand nur zuhört und denkt, ich fühle mich schon ertappt vielleicht, aber so schlimm ist es ja nicht. Ich glaube, ganz oft ist der erste Reflex, nicht so schlimm ist es ja bei mir noch nicht.
Ja, was immer,
hoffen,
immer.
Also wir hoffen immer, genau, und der Reflex ist auch immer da. Das ist auch in Ordnung, dieses Selbstverteidigungsmodus. Ihr könnt euch ja auch nur selber überwachen. Also das ist ja auch das, ich glaube schon, dass es auch zum Beispiel in Beziehungen ein Thema sein kann, wie viel Zeit verbringt der Partner am Handy, wie viel Zeit wird zum Beispiel auch abends nochmal Second Screening betrieben. Aber wenn wir das jetzt so ein bisschen das Gefühl haben, oh, uns könnte das Thema jetzt angestupft haben, was wären so deine Tipps, wie kann man herausfinden erstmal, dass man schon gut daran wäre, ein bisschen zu reduzieren, und wie reduziere ich dann vor allem?
Also einer der einfachsten Tipps, um herauszufinden, ob es wirklich schon sehr ernst ist im Sinne von, ich bin wirklich ja irgendwie ein bisschen süchtig danach, ist, wenn du das jetzt anhörst und findest auf Anhieb 10 Gründe, warum du jetzt nicht sofort dein Handy eine Stunde in den Flugmodus setzen kannst. Und so ging es mir nämlich. Da hat manchmal jemand zu mir gesagt, jetzt tu doch mal dein Handy, lass es doch mal zu Hause, wir gehen doch nur schnell Eis essen. Und mir sind immer 10 Gründe eingefallen, warum das jetzt nicht geht. Und abgesehen davon, dass es natürlich Situationen gibt oder Verfügbarkeiten, wie zum Beispiel, wenn Mamas wissen, okay, jetzt kommt vielleicht der Anruf aus dem Kindergarten. Natürlich gibt es da immer Ausnahmen. Aber es geht nur darum, wie schnell unser Körper...
Es gibt auch den Nicht-Stören-Modus.
Ja, genau, natürlich.
Der Nicht-Stören-Modus ist auch eine herrliche...
Ja, genau. Und es gibt auch Modi, in denen wir bestimmte Nummern ausnehmen können. Das heißt, die Anrufe gehen dann trotzdem durch. Das ist nämlich eben keine Ausrede mehr dafür. Genau, du hast da recht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn uns da schon alles so, aber nein, ich kann das nicht, das ist auf jeden Fall schon mal ja ein Anzeichen, dass vielleicht diese App ja gerade über uns bestimmt und wir nicht über diese App bestimmen.
Ja. Würdest du sagen, Digital Detox ist ja jetzt so das, naja, eines der modernen Wellness-Konzepte. Massage war gestern, Digital Detox ist heute, so nach dem Motto. Es ist voll wichtig, dass wir jetzt entscheiden, ich fahre ohne Handy in den Urlaub. Ich gehe ab jetzt nur noch ohne Handy zum Sport oder solche Dinge. Muss es immer das Große sein oder reichen auch mini, mini kleine Schritte?
Mein Master war ja ausgelegt auf Medienkompetenz und ich denke, dass das Spannende daran ist, dass immer wieder, wenn neue rasante Technikfortschritte kommen, wir immer wieder überlegen müssen, okay, was macht es eigentlich mit mir und wie kann ich das regulieren? Denn wenn wir das nicht regulieren, dann reguliert es eben uns, wenn da so tolle Entwickler sitzen, die genau darauf achten, wie sie es uns besonders einfach machen, dass wir in eine riesige, ja, lange Nutzung gehen. Und ich denke, dass es vor allem darauf ankommt, dass wir überhaupt in dieses Bewusstsein kommen. Okay, da gibt's was, das ist so designt, dass ja, dass ich gar nicht mehr selber, wenn ich da drin bin in dem Strudel, Herrin dieser Lage bin und mir da etwas entgleist. Und deshalb hilft natürlich sowas zu sagen, okay, ich mache Digital Detox und schau mal, was passiert. Ich denke, dass je nachdem, wie schlimm es sich schon anfühlt, desto drastischer sind natürlich dann auch die Gegenmaßnahmen. Wie zum Beispiel bei mir, ich war dann wirklich 5 Wochen komplett raus. Und je besser wir das eben vorher schon steuern, desto weniger, ich sag mal, weniger drastisch sind dann auch die Maßnahmen. Also uns einfach zu hinterfragen, welche Bedürfnisse haben wir überhaupt, dass wir Instagram nutzen? Und werden die dann wirklich befriedigt? Also wenn jetzt zum Beispiel da ja 5 Menschen, die wir noch nie in echt gesehen haben, denen in den DMs da irgendwie ganz lang und breit erklären, wer wir sind, weil wir einfach ja irgendwie ein Bedürfnis haben, fühlt sich danach zum Beispiel eher nach Rechtfertigung an und toxischen Bedürfnissen, und hätte ich nicht vielleicht lieber mit einer Person mal, die ich wirklich kenne, telefonieren sollen stattdessen? Also das zu hinterfragen und natürlich dann das Handy immer außer Reichweite, ja, zu legen und auch am besten zum Laden einen Ort zu wählen in einem anderen Raum, wo wir eben nicht dauernd diese Armlänge Abstand haben, um dahin zu greifen, hilft schon sehr, weil die Frequenz, wie oft wir das Handy nehmen, uns viel mehr stresst, als dass wir es nutzen. Und meine Standardtipps, die wirklich immer noch, ja, gut funktionieren, ist einen Wecker kaufen, Flugmodus die erste und letzte Stunde am Tag nutzen und manche Apps am Wochenende zu löschen und sich das einfach anzugewöhnen. Genau. Und so, dazu habe ich auch noch einen kostenlosen Guide. Also ich habe extra einen Guide, cool, und das einen E-Mail-Kurs dazu gemacht.
Ja. Ja, cool. Und quasi, das ist ein Freebie wahrscheinlich, oder? Nee, das ist dein Online-Kurs jetzt, oder? Der jetzt startet.
Nee, das jetzt ist ein Workshop, der jetzt startet. Aber ich meinte wirklich, ich habe dazu noch einen, ja, kostenlosen Guide und einen E-Mail-Kurs, und beides kostet nichts. Genau, wo auch super viele Tipps drinstehen, genau dazu. Ja,
ja, cool. Das müssen wir unbedingt in den Shownotes dann verlinken. Und ich habe auch noch einen Filmtipp, der mir währenddessen eingefallen ist. Ist mir nicht mehr in der Vorbereitung eingefallen, sonst hätte ich ihn genossen und nochmal geschaut. Hör, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast. Das englische Pronomen quasi. Ganz, ganz großartiger Film. Da übernehmen auch sozusagen die Bedürfnisse werden erfüllt von einer Computerstimme. Ganz, ganz großartig. Eine Liebesbeziehung, die romantischer nicht sein könnte, aber zwischen einem Computer tatsächlich. Aber so glorreich dargestellt. Ich glaube, das muss ich nachher, statt Instagram, erfülle ich mir mein Bedürfnis dann mit diesem Film vielleicht. Hast du Lieblings-Apps trotzdem, dass du sagst, du hast ja auch nach den 5 Wochen entschieden, naja, ich komme trotzdem wieder ein Stück weit zurück. Also wir sehen auch nicht nur die Nachteile, wir sehen nicht nur den Sog, diesen Strudel, in den wir reingeraten können, sondern wir wissen beide auch, dass wir, also auch Profit, auch eigenen Profit aus diesen Apps, die natürlich noch viel größeren Profit mit uns schlagen, aber wir haben auch Vorteile, dass es sowas heutzutage gibt. Was sind so deine Lieblingsfunktionen oder warum bist du gerne auf den Kommunikationsmitteln unterwegs, immer noch?
Ja, ich würde sagen, es war noch nie so einfach wie heutzutage, in die Sichtbarkeit zu kommen und ein Business zu gründen. Also wirklich, es war doch nie so einfach. Und deshalb liebe ich natürlich auch sowas wie Canva, denn da können wir ganz einfach ja Feed-Design erstellen, Flyer erstellen und ja auch zum Beispiel ein Logo kreieren. Also da ist ja fast alles möglich. Und was ich natürlich total mag, sind natürlich auch Messenger. Und wenn ich den Kontakt zu manchen Menschen gerade nicht habe, dann hilft es mir natürlich schon auch zu sagen, okay, es gibt Videotelefonie. Das ist, finde ich, eine riesen Erweiterung zu Telefonieren von damals. Und etwas, was ich immer noch extrem schätze. Und Ja, ich würde sagen, ich glaube, ich habe sehr viele Apps auf dem Handy, die aber alle in Unterordnern sind, die mit einer Affirmation benannt sind. Also zum
Ah,
Beispiel, ich
okay.
fühle mich fit oder ich lese. Und das hilft mir auch total zu überlegen, wann ich jetzt was nutze. Ich habe auch zum Beispiel Apps, in denen ich meine Aktien sortiert habe. Also quasi auch sehr, sehr viel, was mir einfach einen Überblick gibt. Und
Ja,
ich glaube, dafür ist es natürlich
Bildungsaspekte
sehr
dann
toll.
quasi.
Genau.
Und
Genau.
würdest du sagen, Instagram ist deine Lieblings-App oder die App, zumindest auf der du am meisten Zeit verbringst? Oder hat sich das schon verändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, auch wenn sich vieles auf Instagram in den letzten Jahren schon stark verändert hat, es gab ja auch mal eine Zeit, da gab es gar keine Werbung auf Instagram und der Feed war noch chronologisch. Kannst du dich bestimmt auch noch erinnern.
Weiß nicht,
Und
ehrlich gesagt,
ich
weil
finde schon, ja, genau.
ich bin erst seit 2017, ich bin wahnsinnig spät. Ich bin erst mit der Geburt meines Sohnes auf
Oh.
Instagram aufgeschlagen. Genau, also auch das finde ich total krass. Ich war ein Spätzünder. Da waren so manche Spätzünder schon vor mir auf Instagram. Ich habe dann aber auch gleich
Ja,
richtig
Wahnsinn. Okay,
angefangen.
das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
Echt? Ja, okay. Findest du
Okay, das
2017
ist
echt
toll.
spät?
Ja.
Ja. Ist ja geil. Ich bin mir da manchmal selber gar nicht so
Ich hatte genau
dessen.
2017 schon so einen Detox.
Ah, okay. Ja, krass. Und witzig ist, wir haben erst beides Gleiche studiert, also dieser Kommunikationsraum. Ich hatte auch den Schwerpunkt in meiner mündlichen Prüfung auf tatsächlich Social Media und oder beziehungsweise Medien und Jugendliche. Also was du sagst, diese ganzen Studien, die es für uns Erwachsene noch nicht gibt, die gibt es ja für Kinder zuhauf. Wir sind da ja auch extrem gut, den Zeigefinger
Ja,
zu
genau.
erheben. Das ist ja auch so was, wo ich mir immer denke, da können ganz viele Erwachsene mal bei sich selber anfangen. Vielleicht fällt mir als Tipp noch ein, tatsächlich kann ich geben, ich finde es enorm wichtig, dass Kinder heutzutage einen Umgang mit Medien lernen, weil ich glaube, wir tun uns den kleinsten Gefallen, oder nein, wir tun uns den gar keinen Gefallen damit, wenn wir das verteufeln und eben auch verbieten oder da Verbote drumherum stricken. Ich glaube aber auch, dass uns Erwachsenen nicht bewusst ist, wie sehr wir durch Vorleben etwas entscheiden können, mitentscheiden können. Also das heißt, wenn wir ständig irgendwie noch eine Nachricht checken, und damit meine ich jetzt nicht die Mama, die gerade den Kinderwagen schiebt und noch irgendwie ihrem Partner mitteilen muss, dass der bitte noch frische Windeln kauft oder irgendwas. Also wir urteilen ja auch ganz schnell über Menschen mit Handy in der Hand. Also wer weiß denn von uns, was in dem Moment wichtig ist? Vielleicht ist es ja eine wichtige Kommunikation. Aber es ist ja wirklich oft so, dass wir das so schnell in der Hand haben, aber gleichzeitig unseren Kindern verbieten, du darfst nichts schauen, du darfst nichts, was auch sinnvoll sein kann, definitiv. Aber wir leben das so oft vor und wundern uns dann nachher, wenn sie selber am liebsten ständig dran sind. Also ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir ein Buch schmackhaft verkaufen müssen, dass wir zeigen müssen, man kann auch Notizen in einem Notizbuch machen. Ich habe heute in der Vorbereitung an dich, habe ich dir ein Screenshot meines handschriftlichen Notizbuches geschickt, weil ich bisher jeden Podcast so vorbereitet habe. Ich kann das einfach machen, wenn mein Kind gerade Lego spielt. Ich mag da nicht mit dem Handy da sitzen. Ich glaube, das ist auch kein Zeigefingermoment, auch nicht an die Eltern, weil wir Eltern, wir dürfen uns auch mal rausreißen. Aber tatsächlich schon so ein Reminder vielleicht, was machen wir wie in unserer Anwesenheit von unseren Kindern? Also was leben wir da auch vor heutzutage?
Ja, das ist ganz, ganz besonders wertvoll, was du gerade gesagt hast, denn eine der wichtigsten, und das meine ich jetzt entwicklungspsychologisch und nicht hier mit erhobenem Zeigefinger aus meiner Meinung raus, eine der wichtigsten Dinge, die wir ja vielleicht als Eltern auf dem Schirm haben dürfen, ist, dass wir vor allem dann etwas für die Entwicklung unseres Kindes tun, wenn wir möglichst oft wirklich das Kind direkt anschauen. Also wenn wir direkt Augenkontakt, Mimikkontakt, wenn wir direkten Kontakt zum Kind haben. Und es liegt daran, dass wir dadurch dem Kind dieses Gefühl geben, also dieses Kind zu spiegeln und dem Kind quasi direkt eine Reaktion auf ihr oder sein Verhalten
Ja.
geben. Und wenn das ganz früh zu selten passiert, weil wir dauernd noch diesen Bildschirm in der Hand haben und zum Beispiel auf dem Bildschirm schauen, während wir mit dem Kind sprechen, dann ist das ein bisschen wie so ein Freifahrtschein für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also in Büchern zu dem Thema steht ganz oft inzwischen drin, dass das vor allem daher kommt, wenn wir Kinder quasi zu wenig direkt anschauen, zu wenig direkt spiegeln. Und deshalb ist es so wertvoll, was du gesagt hast, weil das unglaublich wichtig für die Entwicklung vom Kind ist.
Ich kann da anfangen, wir reden gerade vom Kind noch, aber ich kann wirklich anfangen. Ich habe aus eigener Erfahrung, ich bin zu Instagram gekommen 2017, weil ich wahnsinnig viel gestillt habe. Also manchmal wundere ich mich, warum wir immer wieder beim Mama-Thema landen, aber es ist so, Frauen sind einfach in dieser Phase, in dieser sensiblen Wochenbettphase, haben die so krasse Bedürfnisse, die aber teilweise durch diesen krassen Lebenswandel, den wir ja durchleben, wir sitzen plötzlich, statt in einem Großraumbüro, sitzen wir teilweise zu Hause. Wir können uns tatsächlich einsam fühlen, obwohl der ganze Tag jemand um uns herum ist, vielleicht sogar die ganze Zeit an uns dran. Und dann ist einfach der Weg tatsächlich zum Smartphone, der ist so, so kurz und so nah. Und wir wollen Fotos machen, aber da aus der Erfahrung des Stillens heraus, und ich weiß auch, es gibt mittlerweile schon Studien, ich beschäftige mich viel mit dem Stillen, auch mit dem Langzeitstillen, schaut euer Kind, wenn es trinkt, an. Wirklich, es ist so wichtig, was Sabine gesagt hat, entwicklungspsychologisch. Wenn euer Kind wach ist, dann bitte, bitte lasst das Handy weg. Und die Erlaubnis ist schon da, wenn ihr einfach nur da sitzt, das Kind in eurem Arm eingeschlafen ist, dann darf das auch mal eine Flucht sein, weil man nicht anders irgendwie rauskommt aus der Situation. Aber wirklich tatsächlich ganz wichtige Studien schon im Babyalter. Es schadet unserem Kind, wenn wir es als kleinstes Wesen nicht anschauen.
Ja, und das ist ja auch total logisch, wenn wir uns vorstellen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das ist ja so, wie wenn wir jetzt plötzlich aus dem Nichts in irgendeinem bestimmten Raum ausgesetzt werden. Als erstes sehen wir nur diesen Raum. Und ein Kind, das auf die Welt kommt, sieht ja die Menschen, die es zuerst sieht und diesen Ausblick aus dem Bettchen oder wie auch immer, alles, was er zuerst sieht, ist ja das Einzige, was es kennt. Das heißt, dass die Art, wie wir mit diesem Kind umgehen und das, was wir dem Kind zeigen, daraus kreiert es ja sein komplettes Universum, weil es kennt ja nichts anderes. Es kann sich nicht vorstellen, dass im Haus nebendran, was ist das Haus nebendran, dass da andere Menschen sind und wie die mit anderen Situationen umgehen, sondern es muss ja seine kompletten Glaubenssätze, alles, was so die Welt ist, aus diesen Informationen zusammensetzen. Und dadurch ist, wie wir eben mit diesen kleinen Wesen umgehen, so entscheidend für die weitere Entwicklung, für dieses, so bin ich und so geht man mit mir um. Und wenn wir natürlich immer diese Dreiecksbeziehung mit dem Handy haben, dann lernt das Kind, okay, ich muss echt feste schreien, damit sie mal nur mich anschaut.
Zum Beispiel. Oder ich muss ständig lächeln, weil ein ausmalen. Selfie von mir gemacht wird. Auch die Seite gibt's ja. Und aber trotzdem, wir sind beide der Meinung, wir nutzen beide Instagram, wir nutzen sehr viele Apps, sehr unterschiedliche Apps, wir sehen viele Vorteile darin. Es kommt wie so oft im Leben einfach auf die Masse an und auf dieses Gefühl, was es uns gibt. Also wie viele Bedürfnisse wollen wir durch etwas Technisches erfüllt bekommen in dem Moment?
Ja, genau. Ich denke, es geht eben vor allem um dieses Bewusstsein überhaupt zu verstehen, dass auf so ein Gerät, was aus gepresstem Metall und Glas besteht, dass das nicht unseren kompletten Alltag bestimmen sollte, dass wir Stille und Pausen und ja gedruckte Buchseiten, alles, was kein beleuchteter Bildschirm ist, dass wir das einfach brauchen, um auch das Gefühl zu haben, zu wissen, was wir wollen. Ganz oft, wenn ich höre, ich fühle mich immer so ausgelaugt und ich weiß nicht, was ich will, dann hilft es eben nicht, auf Instagram zu suchen, was ich will. Ja, auch wenn wir das immer denken im ersten Moment.
Kann es ja auch einfach nicht so suchen. Instagram entscheidet ja, was wir finden. Also das ist ja so dieses Thema auch.
Exakt,
Algorithmus. Genau. Wenn wir uns zum Beispiel einmal als aktuell zum Beispiel Urlaubssehnsucht, wir gucken ständig Reels mit Urlaubssehnsüchten, die befriedigt werden an, ja, dann weiß Instagram, ich schlage dir noch mehr vor. Also wird die Sehnsucht nicht kleiner, sondern immer größer.
Genau, das stimmt. Ja.
Und aber wir sind beide, glaube ich, auch große Fans von Büchern. Hast du tatsächlich zu dem Thema noch 2, 3 Vorschläge, wie man ganz analog, also jetzt vielleicht ein Buch, wo sich mit dem Thema befasst, oder auch ein Buch, wo du sagst, das lohnt sich zu lesen, da macht es nach Sekunde 1, tut es nicht mehr weh, wenn man Instagram weggelegt hat quasi, wo man sagt, da ist wieder was, wo man sich richtig in anderen Welten, in Fantasiewelten verlieren kann.
Ich kann natürlich jetzt nur die Bücher nennen, die mir gerade einfallen. Was ich immer wieder sehr spannend finde, weil es einfach 1 Million Praxistipps beinhaltet zu diesen Themen wie jetzt gerade. Also was ist Pause? Was ist Stress? Woher kommt Stress? Wie kann ich mein Handy loswerden? Ist das Buch Pause von Ulrich Hoffmann. Das sieht auch aus wie eine Pause mit so einem Pausenzeichen drauf. Und das ist wirklich ein Buch. Also wer da auch nur einen Tipp umsetzt, hat auf jeden Fall schon was Gutes für sich getan. Und zum anderen erwähne ich ja immer wieder, dass ich das Buch Untamed oder Ungezähmt von Glennon Doyle so toll finde, weil es ja unsere Bedürfnisse als Frau irgendwie auch identifiziert und zeigt, je nachdem wie wir damit resonieren mit den Kapiteln, wo Heilung ist und was dann auch Gründe eben sind, warum wir oft ins Handy fliehen. Und da kann ich auf jeden Fall als Empfehlung sagen, wenn ihr es aufschlagt, schaut, was euch anspricht und lest genau dieses Kapitel und nicht in der Reihenfolge. Das hat mir super sehr geholfen. Ja. Und ich habe hier noch ein Buch da, was ich vielleicht auch noch empfehlen könnte.
Auf jeden Fall. Wir packen jeden Buchtipp. Für Buchtipps bin ich immer zu haben. Wir packen jeden Buchtipp, den du hast, in die Shownotes. Alles, was du willst.
Und zwar ein Buch, was ich immer wieder zur Hand nehme. Das ist von Marian Rojas Estapé. Und das heißt, wie du bewirkst, dass dir Gutes geschieht. Und diese Marian, die ist Psychotherapeutin. Und sie erklärt zum Beispiel, wie entsteht Angst, warum gibt's Depressionen, wie werde ich glücklich und quasi welche Dinge im Gehirn sind gegen mich, also gegen mein Glücklichwerden. Wo liegt da der Clou und wie komme ich aus manchem Strudel wieder raus? Und das ist für mich irgendwie so ein wirklich, wirklich wertvolles Buch, vor allem im Dschungel dieser ja manchmal sehr Küchenpsychologie ausgelegten Ratgeber. Ja, ist dieses Buch ein wirkliches Highlight. Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Ungezähmt noch nicht gelesen habe, weil mich irgendwas davon zurückhält. Aber vielleicht muss ich es einfach mal machen. Und wenn ich nach Seite 20 dann immer noch denke, es ist nichts für mich, dann lege ich es auch weg.
Ja, das haben mir auch schon mal andere Frauen geschrieben. Und das Lustige ist, ich habe auch noch nicht mal alle Kapitel daraus gelesen. Es ist nur so, manchmal kommt der Moment, da öffne ich das und ja, lese einfach 3, 4 Worte auf der Seite, die ich aufschlage. Und nur wenn ich das Gefühl habe, es könnte mir gerade wirklich helfen, dann lese ich das Kapitel. Und das ist zum Beispiel auch schon wieder so ein Thema. Wenn wir jetzt auf Instagram ganz oft sehen, oh, ich lese 100 Bücher im Jahr, dann fühlen wir uns schon wieder klein oder wir denken, wir müssen alle Bücher durcharbeiten. Dabei geht es ja wirklich darum, was hilft uns. Dann haben wir eine hohe intrinsische Motivation, merken uns viel und genau dann sollten wir eben lesen oder eben genau dann dieses Kapitel lesen. Sonst bist du ja gar nicht so aufnahmefähig dafür. Und dadurch habe ich ganz viele Bücher gerade, die ich immer gleichzeitig lese, bestimmt so 15. Und ich nehme immer nur, was ich gerade brauche.
Ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, was wir bei allem gerade, zumindest in unserer privilegierten Welt, definitiv so als fast schon als Schlusswort stehen lassen können, dass wir nur das uns mitnehmen, was wir auch wirklich brauchen. Und uns vielleicht auch manchmal noch mal einen Ticken ehrlicher fragen, ob wir es denn wirklich brauchen. Ich glaube, das kann der Schlüssel zu vielem sein. Mhm. Sabine, vielen, vielen Dank. Wie viel Input da jetzt zustande kam, Wahnsinn.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dir Input geben durfte. Und du hast ganz, ganz tolle Fragen gestellt. Das war ein wunderschöner Austausch gerade. Ich fühle mich ganz beflügelt.
Und wir müssen auf jeden Fall nochmal definitiv darauf hinweisen, dass du auch schon für jeden, der jetzt gerade denkt, er will sofort loslegen, es ist vielleicht spät abends, man kann sofort auf deiner Webseite wahrscheinlich sich auch den Guide runterladen. Oder erklär das nochmal kurz. Wie kommt man jetzt zu dir? Wie kommt man am besten, wenn man mit dir auch zusammenarbeiten möchte? Was ist da gerade der beste Weg für dich?
Du kannst mir auf Instagram schreiben bei Female Abundance oder natürlich über femaleabundance.de auf der Homeseite, genau da findest du den Guide. Und im Guide ist ein Link für diesen E-Mail-Kurs, der genauso nichts kostet, weil ich einfach das Gefühl hatte, um dieses Bewusstsein zu wecken, möchte ich ganz viel rausgeben, was mir eben geholfen hat und was ich mir damals sehr dringend gewünscht hätte. Und ansonsten denke ich, setzt du bestimmt in die Shownotes noch eine E-Mail-Adresse, die wäre dann sabine@femaleabundance.de und so bin ich überall auf jeden Fall für dich erreichbar.
Und wollen wir zum Abschluss, Sabine, magst du einmal erklären, wie du auf Female Abundance kommst und was es für dich auch vielleicht die Wortschöpfung für dich bedeutet?
Danke für die Frage. Und zwar habe ich mit der Gründung von Female Abundance einfach beschlossen, dass ich vor allem mit Frauen arbeiten möchte. Also mit Frauen im Sinne von alle, die eine Frau sein möchten. Und das Spannende ist, wenn wir Female Abundance googeln, finden wir nur Themen rund um Fruchtbarkeit. Während wenn wir Abundance googeln, dann finden wir Erklärungen, dass es um Fülle, um Reichtum geht. Und ich wollte damit sofort ein Zeichen setzen. Hey, Female Abundance ist genau das, was Frauen selbst als Fülle und Reichtum beschreiben. Und eben nicht unsere Fruchtbarkeit, die ja auch gar nicht gleichmäßig verteilt ist und uns deshalb eben nicht definieren sollte. Und so dachte ich, dass mit dieser Wortschöpfung einfach gleich meine Mission ein Stück weit erklärt ist, dass ich einfach sage, hey, wir Frauen dürfen so viel mehr in die Fülle kommen. Wir dürfen so viel mehr in Reichtum kommen, was für uns Reichtum bedeutet, uns endlich mal alles erlauben, wo wir immer im Außen nach Erlaubnis suchen. Und wir dürfen alles sein, was wir wollen, also laut und leise und sichtbar und unsichtbar, so wie es uns gut tut.
Ich Gänsehaut. Ich dachte immer, es ist nur irgendein spannendes, modernes Wort. Krass, schön. Vielleicht ist doch unser Schlusswort, weil es einfach schön ist. Ich wünsche uns ganz viel Fülle. Sabine, ich wünsche dir ganz viel Fülle. Ich wünsche dir einfach jetzt auch, dass du deinen Weg gefunden hast tatsächlich und dass du ganz viele damit inspirieren kannst. Und ich hoffe, dass wir ein paar Menschen da draußen inspirieren konnten und bedanke mich wahnsinnig für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Dankeschön.
Ich bedanke mich für dein wundervolles Interesse und dein Vertrauensvorschuss für den Input, den ich gegeben habe. Und ich wünsche dir natürlich auch einen wunderschönen Abend.
Diese Folge hat dich inspiriert? Dann freuen wir uns über deine Bewertung, deinen Like auf Instagram oder den Link, den du vielleicht einer Freundin schickst. Du hilfst uns wirklich unfassbar, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst. Emspirity, dein Podcast powered by Femspace. Inspire me, empower you.